What's up?
The legends have all suffered a success here.
Oh, da reißt gleich mal ein richtiges Loch.
It is Tiger in green.
Sublime, une victoire d'étape.
Vive Egan Bernal, vive le Tour de France.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Mittelfinger hoch nach dem Zielstrich, ein nicht disqualifizierter, aber stark nach hinten gerankter Peter Sagan. Es ist lange nichts passiert, am Ende müssen wir trotzdem einige Sachen besprechen der heutigen 11. Etappe. Mein Name ist Thomas Gerlich und mit mir im Skype-Call Jonas Bayer.
Sehr gute Anmoderation, Thomas.
Ja, wenn Mittelfinger hoch die ersten Worte in einem Sportpodcast sind.
Mittelfinger hoch.
Sehr gut, du weißt, genau. Das wollen wir jetzt mal sein lassen. Bevor wir gleich über die Etappe sprechen, geht es nämlich um was ganz was anderes. Wir kommen von den Mittelfingern zur richtigen Philosophie und da sprechen natürlich den Zielort Poitiers an. Und Jonas Bayer, ich muss dir nicht sagen, einer der berühmtesten Söhne der Stadt Poitiers ist natürlich Michael Foucault oder Michel Foucault. Du als Politikwissenschaftler, Michel, was fällt dir als erstes ein bei Michel Foucault?
Machtphilosophie.
Ja, aber ich wollte heute natürlich vor allem mal nachschauen über Sexualität und Wahrheit.
Der Blick übers Lenkerband.
Sein Werk Sexualität und Wahrheit hatte Foucault ursprünglich auf 6 Bände angelegt. Zu Lebenszeit sind aber nur 3 Bände erschienen. Neuere Dokumente weisen darauf hin, dass ein LSD-Trip, unternommen im Mai 1975 in Death Valley, Foucaults Pläne durchkreuzten und er daraufhin das erste Buch seiner Geschichte der Sexualität vernichtete. Jonas, die Überbrückung von Sexualität und Wahrheit zur heutigen Etappe überlasse ich ganz dir.
Ja, Wahrheit ist auf jeden Fall klar. Caleb Ewan hat gewonnen. Das ist die Wahrheit hier an diesem heutigen Tage. Und?
Und was ist die Sexualität im Ziel?
Ja, ich glaube, zur Sexualität kommen wir bei den Ausreißern und Ausrutschern noch. So viel sei hier mal angeteased.
Sehr guter Teaser, sehr gut. Ja, ansonsten, was müssen wir über diese Etappe verlieren? Es war eine flache Etappe. Ich würde sagen, die letzte Sprinter-Etappe bis Paris. Die Sprinter werden ab jetzt nicht mehr so viel Spaß haben auf den nächsten 1,5 Wochen. Es ist Halbzeit der Tour, wenn man nach den Kilometern geht. Ja, in der Etappe ist nichts passiert. Es gab einen Ausreißer, der vom Team Groupama FDJ, der hat das ganz alleine versucht. Naja, es war sehr klar, dass es aussichtslos ist, auch ihm, so hatte ich das Gefühl, wie aufrecht er zwischenzeitlich auf dem Fahrrad saß. Die Gruppe hat halbherzig nachgeführt, der Vorsprung war aber auch nicht so groß und dann dachte man, es kommt zum klassischen Finish, zum klassischen Massensprint bis 6 Kilometer vor Ziel.
Ja, da haben es erstmal noch Lukas Pösselberger versucht, vom Bora Hansgrohe-Team, wo man leider sagen muss, einen Mann haben sie verloren, Gregor Mühlberger, der musste ja wieder aussteigen, hatte Schüttelfrost, kann leider nicht weiterfahren. Aber da hat es Lukas Pösselberger eben versucht, vorne raus mit einer kleinen Attacke. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, vom Kilometer 3 bis Kilometer 2 vom Ziel wurde es nochmal schwerer, da ging es nochmal bergan. Und da hat er sich gedacht, macht er eine Solo-Attacke. Und dann sind aber Bob Jungels und Kasper Asgreen dazu gestoßen. Und da wissen wir von den zwei, ja, wenn die da vorne sind, dann geht's zur Sache.
Geiles Trio. Also die drei Namen, da würden mich mal die Wattwerte interessieren, die da getreten wurden, weil alle drei hatten sehr schmerzverzerrte Gesichter und auch das Peloton oder die Gruppe, die da nachführen mussten. Ich glaube, Roger Kluge war das lange, der vorne auch gefahren ist. Boah, die hatten da, glaube ich, gar keinen Spaß. Und dann hat man vielleicht schon fast gedacht, okay, vielleicht doch kein Massensprint, vielleicht schaffen es die drei sogar, vor allem bei der Stärke, die da in diesem Trio saß. Dann hat aber Kasper Asgreen doch relativ zügig rausnehmen müssen und na, dann haben Pösselberger und Junges, glaube ich, auch eingesehen, dass das relativ aussichtslos ist. Zu zweit ohne Asgreen wird es dann schwerer. Und dann waren sie auch relativ schnell gestellt und dann kam es doch zum klassischen Massensprint. Eigentlich schade, weil das wäre geil gewesen, eine der drei Fahrer, die eigentlich fast nur als Helfer da unterwegs sind, wenn einer von den drei auch mal das um den Etappensieg hätte mitfahren können. Ich muss sagen, da war ich fast, oder nicht fast, da war ich eigentlich enttäuscht, dass eben nicht die Gruppe durchkommt, weil das Spiel zwischen den drei, das hätte ich mir gerne angeschaut. Und hätte es jedem von den dreien gegönnt, muss man sagen.
Spricht vor allem nicht dafür, dass Asgreen und Jungels in einer absoluten Topform sind. Also gut, man weiß nicht, von außen ist dann immer schwer zu beurteilen, wie schwer dann dieser Anstieg wirklich war. Aber von Bob Jungels und Asgreen, da kann man eigentlich schon erwarten, dass sie sowas auch nach Hause bringen können, wenn sie diese 8 Sekunden, was es dann glaube ich waren, Vorsprung haben. Wozu es auf jeden Fall geführt hat, ist, dass es nicht mehr ganz so viele Anfahrer gab. Also Team Sunweb war komplett weg, die hat man gar nicht mehr gesehen. Und dann kam es eben zum Sprint, wo Wout van Aert wieder reinhalten konnte mit allem, was er hat. Leider ein bisschen zu früh, oder Thomas, wie hast du es gesehen?
Ja, definitiv zu früh, weil das ist echt krass, dass Wout auch an so einer Etappe, und man kann ja sagen, am Ende waren es 4 Fahrer, zwischen denen ist ein Fotofinish, weil jeder von den 4 saß im ersten Moment so aus, hätte der Sieger sein können, also es gab keinen klaren Sieger. Caleb Ewan geht dann als Erster rein, Wout wird immer noch 4., unfassbar knapp hinter den 3, wird am Ende natürlich als 3. gezählt, da kommen wir gleich noch drauf ein, was Sagan da gemacht hat, aber man muss da nochmal Wout von Art herausheben, der auch auf so einer Etappe mit einem Sprintfinish zwischen Caleb Ewan, Sam Bennett, Peter Sagan, wird der noch 4., vielleicht auch wegen des Einsatzes von Peter Sagan, nur 4. Und auch nur, weil er zu früh angefahren ist. Also jetzt fährt er auch in solchem Sprint Royal, fährt er noch ganz vorne mit, und wenn er ein bisschen später losgefahren wäre, gewinnt er das fast sogar noch. Also ja, wir haben es ja schon mal gesagt, Wout van Aert ohne Frage wahrscheinlich gerade der beste Fahrer der Welt. Aber wie oft will der einen noch überraschen? Weil heute hätte ich mir nicht gedacht, bei dem Finish, da hätte das gestern eigentlich fast eher noch zu ihm gepasst. Das ist unfassbar.
Ja, und ich weiß, du hast uns da noch ein paar Zahlen rausgesucht, um das mal genau zu belegen.
Strapazen.
Ja, genau, und da muss man leider sagen, es ist schwierig, an die Wattwerte der Leute ranzukommen, aber vielleicht auch mal einen anderen Aspekt, wo man das ganz gut einordnen kann, weil Wout van Aert hatte heute den höchsten Top-Speed und auch den höchsten Average-Speed auf den letzten 1000 Metern da, und das zeigt auch, dass er eigentlich nur deswegen verloren hat, weil er zu früh reingefahren ist. Dazu krass, 1000 Meter vor Ziel, Wout schon alleine, Sam Bennett noch mit 2 Helfern, Caleb Ewan immer noch mit 1 Helfer, dann ist der Top-Speed von Caleb und Sam ist gleich, also beide haben 67,1, Wout van Aert hat dann sogar 77,1, also 1 km/h schneller im Topspeed, und auch der Average Speed von Wout ist nochmal ein Ticken schneller als von den anderen beiden, die da gleich auf waren. Das ist schon krass, weil Sam Bennett und Caleb Ewan kommen nahezu zeitgleich ins Ziel, haben die ähnlichen Werte, das ist so ein bisschen, ja, gestern war es genau andersrum, das ist mal Glück, mal Pech, ob du daran gewinnst oder nicht, das hat ja nicht viel gefehlt, aber dass Wout van Aert da immer noch die höchsten Werte hat und wenn er ein bisschen später losgefahren wäre, das trotzdem noch gewinnt, das finde ich krass. Und dazu muss man ja auch sagen, Wout ist ja mit Abstand als Erster reingefahren und dann hat er alle 3, die später vor ihm landen sollten, direkt an seinem Hinterrad. Also Sam Bennett war dann, glaube ich, direkt hinter ihm, zieht er noch vorbei, dann setzt sich Caleb noch an Wouts Hinterrad, fährt dann auch nochmal um die anderen beiden rum, Peter Sagan drängelt sich dann von der Seite mit dem Kopf da noch ein bisschen rein, weshalb er dann auch zurückgestuft wurde heute. Also da muss man sagen, das ist eigentlich das, was man von Wout bisher nicht kannte, dass er heute mal eine taktische Schwäche gezeigt hat.
Ja, ist wirklich neu. Ihm fehlen, glaube ich, auch einfach, ein Anfahrer würde ihm einfach gut tun. Den kriegt er natürlich nicht bei Jumbo-Visma. Wer soll das auch sein? Toni Martin ist dann dafür doch nicht gemacht, da im Sprint noch irgendwie reinzuhalten. Aber lass uns über Sagan sprechen. Der sah heute gut aus. Dafür hat die Attacke von Pöstlberg auf jeden Fall gesorgt, dass alle ein bisschen angenockt waren, weil es so schnell ging. Dann auch diese leichte Steigung berghoch. Da kann er dann richtig gut mit reinhalten. Er sah auch richtig schnell aus. Der Weg war quasi schon zu von Van Aert und dann drängt er sich so durch mit einem Kopfstoß, mit einem Körpercheck, so ein halber. Zum Glück ist er und Van Aert sind absolut wahnsinnig gute Rennfahrer, aber das muss natürlich einfach nicht sein. Das muss er einfach lassen und der wurde auch mit Recht distanziert dann im Nachhinein. Sonst wäre er auf Platz 2, wenn ich richtig im Kopf hatte, gelegen, vor Sam Bennett. Das wäre natürlich das Ziel gewesen, das er eigentlich verfolgt hat. Das hätte geklappt. So ist er jetzt leider distanziert worden und auch bei Sagan sieht man das selten, dass er eingebaut ist. Er hat meistens eher den freien Weg.
Ja, war krass, weil da geht er auf eine Lücke, wo ich keine wirklich war. Interessanterweise, wenn man den Sprint nochmal von oben ansieht, das sind Sagan und Caleb Ewan eigentlich fast auf selber Höhe. Ewan geht dann links an Wout vorbei und Sagan versucht es rechts, wo keine Lücke war. Ewan gewinnt das Ding dann. Also vielleicht da eine falsche Entscheidung von Sagan. Spätestens, wenn er die Entscheidung nach rechts dann trifft, muss aber auch einsehen, dass er das Ding nicht gewinnt. Und man muss aus seiner Sicht sagen, das ist dann schon unfassbar ärgerlich, weil lieber hält er da ein bisschen, nimmt er ein bisschen raus und wird dann am Ende halt nur 4. oder 5., sammelt wenigstens noch ein paar Punkte. So hat er natürlich schon massiv verloren. Und da muss man schon sagen, die relativ deutliche Führung, die Sam Bennett jetzt im Kampf um das grüne Trikot schon hat, die 70 lassen, Punkte. 70 Punkte sind es jetzt, das ist eine Menge. Und die lassen sich natürlich auf diese Fehler einfach oder dieses, ja gut, beim letzten Mal, wo ihm die Kette dann runtergesprungen ist, ist jetzt vielleicht kein individueller Fehler, vielleicht auch einfach Pech, aber man kann es am Ende, wenn Bennett das grüne Trikot holen sollte, klar benennen, woran es lag. Da Sagan heute, der massiv Punkte liegen lässt und natürlich an dieser einen Etappe, was unfassbar ist, wo er dann nur 13. wird, wo er einfach Punkte verschenkt hat. Und das ist, ja, was man von Sagan eigentlich nicht so kennt, dass er Fehler macht, dass er taktische Fehler begeht, sonst einer, der eben sich auch über diesen Positionskampf auszeichnet. Und jetzt, glaube ich, nach heute muss man schon sagen, ist er jetzt für mich nicht mehr der Topfavorit aufs grüne Trikot.
Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall nach Bennett aus. Klar, jetzt kommen die Tage, wo sich zeigt, wie stark Sagan drauf ist, ob er in die Gruppen gehen kann. Ich habe noch eine Statistik gesehen, die ich ganz interessant fand. Sagan ist ist er natürlich nicht Zweiter geworden, sonst wären es 23 zweite Plätze gewesen. Jetzt sind es 22, sind die meisten zusammen mit Erik Zabel und Shaw Kelly. Das heißt, da sieht man auch seine absolute Stärke. Er wird bei sehr, sehr vielen Etappen kann er auch in die Top 3 fahren. Also das würde mich ja meistens eigentlich interessieren, wie viele Top 3 Ergebnisse er hat. Weil da holt er die Punkte fürs grüne Trikot. Er ist zum Beispiel auf die morgige Etappe, auf die wir noch schauen werden, da kann er es auch schaffen, auch unter die Top 5 zu kommen oder sowas, ja.
Klar, ich denke, jetzt wird es für ihn natürlich vor allem darum gehen, in Ausreißergruppen zu kommen. Weil jetzt muss es Bora mit der Brechstange irgendwie versuchen, Sagan da möglichst weit vorne zu platzieren, wo eben die anderen Sprinter gar nicht dann noch vorne mit reinkommen. Da muss Sagan jetzt dann einfach Top-Platzierungen fahren. Wird aber schwer für ihn, auch gerade auf einer morgigen Etappe, die unfassbar lang ist, wo es mehrere wahrscheinlich versuchen werden, in der Ausreißergruppe zu kommen. Da kommen wir später noch drauf. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Katastrophe, um darauf zu kommen, für alle Fantasy-Spieler. Ja, ich schließe mich ein.
Ich mich auch.
Du auch, ja. Peter Sagan, heute mein Road-Captain. Auf der anderen Seite habe ich noch Wout van Aert. Peter, dann fahr doch auch für deine Manager, die auf dich setzen. Ne? Dann lass Wout das Ding gewinnen, weil ich glaube auch, dass es einen Einfluss hatte auf Wout, dass er diesen Kopfstoß da bekommt. Sicherlich ein bisschen aus dem Rhythmus oder vielleicht aus der Konzentration gebracht da am Sprint. Und so ist es natürlich eine Katastrophe. Ich war heute, glaube ich, Fünfter der Etappe, mein bestes Ergebnis überhaupt. Ich habe hier schon in der WhatsApp-Gruppe groß angekündigt, dass ich jetzt das Feld von hinten aufrolle. Und jetzt konnte ich natürlich irgendwo auf Platz 16 der heutigen Etappe rum. Natürlich immer noch vor dir, Jonas, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber insgesamt natürlich für alle, die Peter Sagan heute als Road-Kapitän haben, eine Katastrophe. Und darauf, finde ich, muss so ein Fahrer natürlich auch Rücksicht nehmen.
Ich hatte mal wieder Mats Pedersen. Der ist jetzt mal bester Fahrer gewesen. Auf Platz 6 hat sie ihn dann doch noch vorgespült.
Ja, aber Pedersen, das hast du gestern richtig angesprochen, das ist leider niemand so schwierig zu kommen, weil man weiß nicht, was er macht. Sprintet er mit, sprintet er nicht mit, was macht er überhaupt? Wenn er mit sprintet, ist er also ein solider Call für Platz 3 bis 6, so, aber naja, das weiß man nie. Aber das ist, muss man auch sagen, war natürlich nicht der einzige Aufreger, den es heute auf der Etappe zu besprechen gilt.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, mir sind zwei Dinge heute aufgefallen, beziehungsweise eine Sache ist mir schon öfter aufgefallen und da bin ich mir unsicher, bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, ob das für mich ein Ausreißer oder Ausrutscher sind. Wir müssen über die Kaffeefilter sprechen, die das Team Jumbo-Visma übers Gesicht gezogen bekommt, weil nahezu jedes andere Team hat einen Mund-Nasen-Schutz. Bei Bora hat man es heute gesehen, da stand ein Geburtstagsgruß an Lennart Kemner drauf und jeden Tag irgendein Marketing-Wortspiel zum Zielort oder was auch immer, ansonsten zumindest der Sponsor-Gruß. Und ich verstehe nicht, wie es der Sponsor vom Team Jumbo-Visma diese Gelegenheit verpasst, den momentan wahrscheinlich prominentesten Werbeplatz, den man am häufigsten sieht, leer zu lassen und den einfach nur diese weißen Kaffeefilter übers Gesicht setzen zu sieht. Und da muss ich sagen, ich bin ja eigentlich dagegen, dass zu viele Sponsoren auftauchen. Bei dem Mund-Nasen-Schutz muss ich dann aber sagen, dann lieber noch irgendwie einen Sponsor drauf, weil dieser Kaffeefilter sieht natürlich auch beschissen aus.
Ja, das sieht fürchterlich aus. Du sagst es beschönigend, würde ich fast sagen, Kaffeefilter. Aus meiner Sicht ist es eher Windel, würde ich fast sagen. So sieht es aus. Verstehe ich auch nicht. Reicht da das Budget nicht? Ich kann es nicht sagen. Sieht halt scheiße aus und wie du sagst, das wäre für den Sponsor natürlich geil. Die gewinnen eh so viele Etappen, beziehungsweise sind immer auf dem Podium mit dem gelben Trikot aktuell. Das heißt, ja, sehr, sehr merkwürdig.
Ja, und ich weiß nicht, ob du jetzt Windel einfach nur so gesagt hast, ist aber natürlich eine hervorragende Überleitung zu einem anderen Thema. Das kann ich weder in Ausreißer noch Ausrutscher irgendwie einordnen, aber ich fand es einfach, einfach lustig heute. Mitten in der Etappe, das war noch gar nichts im Renngeschehen passiert und dann sieht man von hinten das Feld. Ich glaube, vor allem wollten sie auf Mühlberger zeigen, der hinten schon Probleme hatte. Und dann sieht man, dass am rechten Straßenrand ein Fahrer von Arche d'Isère so dahin rollt. Klassischer Position, wie man es oft sieht, das rechte Bein ein bisschen nach unten. An der Körperhaltung hat man erkannt, er erleichtert sich wohl gerade. Passiert ja häufig und das machen die Fahrer eigentlich immer dann, wenn gerade keine Zuschauer oder sonst was in der Nähe sind. Witzigerweise ging die Kamera dann ein bisschen weiter vor und man hat gesehen, dass so, naja, 80 bis 120 Meter später rechts schwer einsichtbar am Straßenrand zum Campingbus stand, wo Leute davor mit so einem Campingtisch und sonst wie saßen und dann hat die Kamera weggeschalten. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Arche d'Isère-Fahrer die gesehen hat, noch wenn er die sieht, das, was er in diesem Moment gemacht hatte, gerade noch zu unterbrechen. Also mich würde es mal interessieren, wir werden es nie wissen und wahrscheinlich will man es auch nicht wissen, aber ob da vielleicht die Zuschauer heute eine kleine Dusche vom Arjun Dessert-Fahrer abbekommen haben.
Ja, richtig, also im Optimalfall hatten sie dann auf ihrem Campingtisch so diese bayerischen Bierkrüge mit so einem Zinn auf- und Zumacher, wie heißt das?
Ach, mit so einem Deckel. Genau, auf- und Zumacher. Sag mal, bist du Journalist oder benutzt du Wörter wie Auf- und Zumacher?
Benutzt du Wörter wie Auf- und Zumacher? mir fällt der Fachbegriff natürlich nicht ein. Also ein integrierter Deckel, so würde ich es mal sagen.
Oder, ich dachte schon, du meinst den Fachbegriff Deckel.
Oder, da wird es wohl eine bestimmte Bezeichnung für geben. Oder ob sie so diese College-Becher haben, diese roten, wo man Bierpong mitspielt, weil dann wäre es ordentlich über die Becher hinweg gegangen. Naja.
Ja, wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht rausfinden, aber wie gesagt, vielleicht will man es auch gar nicht wissen.
Dann lass uns auf den morgigen Tag schauen, oder, Thomas?
Ich denke auch, zu heute müsste eigentlich alles gesagt sein. Wir können ja sonst die Wertungen noch durchgehen. Der kämpferischste Fahrer wurde Mathieu Ladangnou. Ich habe ihn mit Sicherheit falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Eben jener Ausreißer vom Team Groupama FDJ. Ansonsten hat sich heute natürlich nichts getan. Auch diesen einen Bergpunkt hat er sich abgeholt und auch den Zwischensprint hatte er sich als Erster abgeholt. Da bleibt also alles beim selben. Auf die Sprintwertung sind wir eingegangen, insofern da heute sich kaum was getan. Und dann können wir, wie du sagst, auf morgen schauen und wir kommen zur längsten Etappe der diesjährigen Tour.
Ja, es geht von Chauvigny nach Saran-Corrèze und wie du sagst, 218 Kilometer lang, am Anfang noch relativ einfach. Frühe Sprintwertung, das heißt Sagan morgen direkt in die Ausreißergruppe vermutlich oder aus dem Feld, dass sie es direkt zufahren, was ich bei Bora eher nicht sehe, sondern wenn, dann macht die Koenig wieder das Tempo so schnell wie in den letzten Tagen. Und dann wird es aber hinten raus relevant, ab so Kilometer 168 würde ich sagen. Da beginnen dann ein paar richtig eklige Anstiege. Und das sieht dann nach einem richtigen Klassikerprofil aus.
Denke ich auch. Also das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die zweite Etappe, die Julien Alaphilippe gewonnen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es entweder, wenn die Ausreißer nicht durchkommen, auf so ein Finish rauslaufen wird. Könnt ihr mir auch Alaphilippe morgen vorstellen, wenn er noch auf Etappensiege geht, dann wäre das morgen eine Etappe, auf die er gehen könnte. Ansonsten denke ich, wird es morgen einige Kämpfe um die Ausreißergruppe gehen, weil die 218 Kilometer lange Etappe ist vom Profil und so schon auch für Ausreißer gemacht. Dann gibt es noch eben diesen Zeitbonus am letzten Berg. Also wir haben hinten raus nochmal zwei Kategorieberge, einmal dritte, einmal zweite Kategorie. Und dann ist es aber nicht mehr so wirklich bergig, so die letzten 20 Kilometer. Also ich schätze nicht, dass dein Gesamtklassementfahrer morgen wirklich ernst machen wird. Und schätze eher, dass so Etappenjäger einen schönen Alaphilippe, denke ich mal, wird sich die Etappe morgen schon auf seine Zielliste geschrieben haben. Was meinst du?
Ja, Alaphilippe sicherlich ist eine Etappe für ihn mit einer bisschen längeren Abfahrt, wo er was rausfahren kann. Er wird aber eher versuchen, in die Ausreißergruppe zu gehen. Jetzt gibt's einfach genug Leute, die Zeitrückstand haben, die man wegfahren lassen kann. Und die werden sicher morgen, alle, die sonst bei den Klassikern im Frühjahr vorne sind, in den Ardennen, die werden morgen auch vorne sein. Also ich vermute auch, ein Greg van Avermaet, ein Mark Hirschi wird sicher wieder probieren. Du hast es gesagt, Alaphilippe, Thomas de Gent sicherlich auch morgen dabei. Das sind so Namen, die ich jetzt hier mal so ins Rennen werfen würde. Einfach von Leuten, vielleicht auch Luzenko nochmal. Also die Leute, die eh schon in einer super Form sind und die auch so diese Klassikerprofile können, die erwarte ich morgen in der Ausreißergruppe. Und dann hängt es davon ab, ob hinten sich jemand findet, der diese 218 Kilometer kontrollieren will, was ich eher nicht glaube. Das Ziel ist dann doch nicht so steil. Da geht es dann ein bisschen über 100, also 130 Höhenmeter nochmal hoch auf den letzten 5 Kilometern. Das ist nicht so steil, aber dann doch viel zu schwer für die Sprinter. Das heißt, die werden sich da nicht irgendwie berufen fühlen, nochmal mitzumachen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ansonsten schauen wir uns das morgen nochmal an, bevor es dann am Freitag nochmal richtig ernst wird. Bevor wir da die Etappe mit den meisten Höhenmetern haben, sonst wo es dann sicherlich im GC wieder richtig spannend wird. Also das heute.
Bergwertungen am Freitag.
Ja, und eine 15% Rampe am Bergfinish. Also da wird es dann richtig abgehen, morgen so quasi. Ja, die Überleitung von der Sprintetappe zur richtigen Bergetappe. Und wie gesagt, in meinen Augen war das heute die letzte reine Sprintetappe. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Wir schauen es uns morgen wieder an und werden morgen dann auch wieder drüber sprechen. Bis dahin, schönen Feierabend.
Was ab? Der Radsport-Podcast.